die Kinder gehen hinaus in ihre Gruppen, sie werden was lernen und das wollen wir aber auch. Es ist zwar Sonntag heute, aber wir wollen in die Schule gehen jetzt, in die Schule Gottes und wir wollen von ihm lernen, so wie es das Motto ist jetzt seit vielen Sonntagen schon, wo es heißt, was lehrt Jesus? Das ist das Motto auch für diesen Tag jetzt, für diesen Sonntag, für diese Stunde, wo wir von ihm lernen wollen. Und heute wollen wir lernen, wie wir mit Gott reden können. Sprich mit Gott. Eine Aufforderung als Thema unserer Predigt heute. Wir haben das ja auch schon in den Liedern getan. Wir haben auch schon das Vaterunser gesungen. Ja, und jetzt wollen wir uns ein paar Gedanken machen über das, was uns Jesus in seinem Wort lernt, was er uns lehrt. Jesus war auf einem Berg und hat dort gepredigt. Drei Kapitel im Matthäusevangelium sind uns überliefert. Und weil uns das überliefert ist, so bin ich der Überzeugung, dass das auch für uns heute relevant ist. Aktuell ist, topaktuell ist. Es gilt genauso wie vor 2000 Jahren. Und so wollen wir auch sein Wort annehmen und aus seinem Wort lernen. Jesus zeigt in diesem seinem Wort zuerst mal Missstände auf, aber dann zeigt er das Positive oder wie es geht, wie es richtig ist. Man kann sehr wohl was aufzeigen, was nicht okay ist, aber wenn es dann auch konkrete Hinweise gibt, wie es richtig ist, ja, das haben wir in seinem Wort und so können wir das auch für uns nehmen. Vater unser wird dieses Gebet überschrieben und wenn wir hier den Vater ansprechen als unseren Vater, dann heißt es im Umkehrschluss, dass wir seine Kinder sind. Und so wollen wir lernen, wie Kinder zu ihren Eltern reden. Und vielleicht auch, wie er zu uns redet. Für mich ist das immer wieder ein Lehrbeispiel oder ein Lernbeispiel, wie Kinder mit ihren Eltern reden. Da kann man so einiges lernen. Wenn Kinder ein gewisses Alter haben, dann freut man sich, wenn sie das erste Mal Papa sagen oder Mama. Es rausrutscht oder vielleicht, wenn sie es dann bewusst sagen. Da ist man als Vater oder Mutter zufrieden mit diesem einen Wort. Später, da wächst dann die Erwartungshaltung. Da will man dann mal ein Bitte hören oder ein Danke. Und später will man auch, dass das sagen, was sie wollen. Obwohl wir als Eltern ganz genau wissen, was sie brauchen. Die Mutter weiß genau, was das Kleine braucht da hinten. Auch wenn es gar nichts sagt. Die Mutter spürt das, was das Kind braucht. Unser Vater spürt das auch, was wir brauchen. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Und trotzdem freut er sich, wenn wir lernen, dazu lernen und mit ihm reden. Später im Leben, da kann es Phasen geben, ja, wo das Reden zu den Eltern auch mal nervig sein kann. Wenn sie pausenlos fragen, warum vielleicht. Wenn man nicht mehr die Geduld hat, alles zu erklären. Aber es kommen Phasen, wo das eh wieder nachlässt und wo es dann gar nichts mehr reden. Oder wenn die Bitten zu Forderungen werden, im Supermarkt, beim Süßigkeitenstand zum Beispiel. Oder es gibt ja sonst auch einiges, was sie sich vielleicht wünschen oder fordern. Oder wenn sie noch Computer spielen wollen und wir nach der siebten Stunde der Meinung sind, das ist schon genug. Ja, so kann es unterschiedliche Phasen geben in der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern. In diesen Phasen, wo das Kind vielleicht fordert, auch da wissen wir als Eltern, was für das Kind richtig ist. Und jetzt ist die Frage, wie wir dann entscheiden. Geben wir dem Kind nach, in jeder Phase, ist das richtig? Oder entscheiden wir nach unserem Willen und sind der Meinung, dass das jetzt nicht angebracht ist? Ja, diese Phasen gibt es im Leben. Manches möchte man in einem Gespräch auch vielleicht in einem größeren Kreis reden, Familienkreis, wie auch immer, der Firma in einem Meeting. Manches möchte man im kleinen Kreis reden, unter vier Augen, ganz intim. Auch solche Phasen kann es in unserer Kommunikation mit unserem himmlischen Vater geben. Und wie gesagt, es kommen auch Phasen im Leben, jedenfalls war es bei mir so und bei meinen Kindern, vielleicht ist es auch bei euch so gewesen oder bei euren Kindern, wo man mit den Eltern gar nicht redet. Oder wo man ihnen jedenfalls nicht das sagt, was einem wirklich am Herzen liegt. Auch solche Phasen kann es geben. Für die Eltern ist es das Schlimmste, wenn die Kinder gar nicht mehr reden mit einem. Vielleicht mit ihren Freunden oder sonst wem, aber nicht mehr mit den Eltern. Für unseren himmlischen Vater, ich denke, er fühlt genauso. Wenn wir Phasen haben, so pubertäre Phasen, wo wir nicht mehr reden mit ihm. Ich glaube, ihm geht es genauso. Ja, nach dieser allgemeinen Einleitung wollen wir jetzt mal den Text lesen und der Text gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil, der ist auch hier vorne auf unserem Licht und Leben. Wer seine Bibel dabei hat, kann Matthäus 6 aufschlagen. Wer sie nicht dabei hat, kann das Licht und Leben nehmen. Da ist die Einleitung, das Hinführen zu dem Gebet, das uns Jesus dann lehrt im zweiten Teil, wo er uns das Vaterunser lehrt, das wir ja schon gesungen haben. Den Text haben wir also schon bewusst wahrgenommen heute. Und dann gibt es einen kurzen dritten Teil, wo Jesus noch auf einen Aspekt ganz besonders eingeht und den nochmals besonders betont, den Aspekt der Vergebung. Ja, so möchte ich jetzt mal den ersten Teil lesen, die Verse 5 bis 8 aus Matthäus 6. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jesus sagt also zuerst, wie wir es nicht tun sollen, nicht wie die Heuchler, sagt er, die vor den anderen Menschen beten, sondern im stillen Kämmerlein. Heißt das jetzt, dass wir nicht vor anderen beten sollen? Wir haben für nach der Predigt einen Teil eingeplant, wo wir miteinander beten wollen, eine Gebetszeit. Sollen wir die jetzt absagen? Ich glaube, dass Jesus das hier nicht so meint, sondern Jesus kennt unsere Einstellung. Er sieht in unser Herz rein. Und um das geht es ihm primär. Das Gespräch mit dem Vater ist eine zutiefst persönliche Sache, eine persönliche Kommunikation. Und ich glaube, dass wir das natürlich auch gemeinsam mit anderen Geschwistern tun können. Das heißt ja auch unser Vater, also uns in der Mehrzahl. Aber er verurteilt die Praxis, wie es damals üblich war, unter den Juden, unter den Pharisäern, die dreimal am Tag ganz, ganz lange Gebete runtergeleiert haben, richtig runtergeleiert, viel länger als das Vaterunser. Und das möglichst so, dass alle gesehen haben, wie fromm sie nicht sind. Und das ist das, was Jesus verurteilt. Das ist keine persönliche Kommunikation mehr. Das ist kein Beten mit dem Herzen mehr. Sondern das ist ein Frommsein vor den anderen. Aber wenn man das einfach so runterplappert, ist man sich wahrscheinlich über den Inhalt gar nicht mehr bewusst. Der Inhalt mag okay sein. Der diese Gebete irgendwann mal geschrieben hat, mag sich dabei was gedacht haben. Aber wenn man es dann immer und immer wieder runterplappert, dann ist das keine Kommunikation mehr. Ich denke mir, wenn die Kinder zum Muttertag so ein Gedicht lernen und dann aufsagen, dann ist das schön. Ja, was da drinnen vorkommt, wie lieb sie die Mutter haben und so weiter, zumindest an dem Tag. Aber wenn man dann ein langes Gedicht dreimal am Tag und das jeden Tag aufplappert und sie überhaupt nichts mehr dabei denkt, weiß nicht, ob die Mutter dann so riesen Freude hat. Unser Vater nicht. Und auch die Mutter am Muttertag hat die meiste Freude, wenn das Kind sich bei dem, was es sagt, auch was denkt. Oder wenn es sich dessen bewusst ist, was es sagt. Und genauso sollen wir unsere Gebete, sei es das Vaterunser oder welches Gebet auch immer, ganz bewusst, als bewusste Kommunikation mit unserem himmlischen Vater erleben. Bei den Juden war das eben so, die haben gedacht, je mehr Worte man spricht oder je länger das Gebet dauert, desto besser ist es und desto bessere oder desto eher wird man da eine gute Position im Himmel haben oder irgend sowas. Das ist nicht das Thema. Es geht also um die innere Einstellung. Und jetzt sagt Jesus sozusagen als Gegenpol, wir sollen in stille Kämmerlein gehen. Im stillen Kämmerlein, mit ihm kommunizieren. Ich habe mir da gedacht, und das ist mir so in den Sinn gekommen, wie führe ich respektvoll ein Mitarbeitergespräch? Sei es mit meinem Chef, was erwarte ich da über die Rahmenbedingungen, oder wenn ich mit einem Mitarbeiter ein Mitarbeitergespräch führe. Gibt es übrigens auch so Richtlinien in unserer Firma, wo wir uns dran halten sollen. Und da heißt es ähnlich wie im Vaterunser, dass wir in einen Raum gehen sollen, wo wir alleine sind. Dass wir bei dem Raum, wir haben in unserem Besprechungsraum die Möglichkeit, dass wir außen auf dem Schild hinschreiben, besetzt, dass niemand anderer reingeht. Dass man nicht gestört ist, dass man das Telefon abschaltet oder gar nicht mitnimmt, noch besser. Dann kann man sich auf den anderen einstellen. Dann kann man mit ihm wirklich kommunizieren. Und ich glaube, das will Jesus auch, wenn er hier dieses Bild von dem stillen Kämmerlein nimmt. Im Hotel, da kann ich so ein Schild hingehen, bitte nicht stören, dann will ich alleine sein oder will zumindest nicht, dass jemand reinkommt. Dieses bitte nicht stören können wir auch in unseren Gebeten anwenden. Ja, und dann heißt es im Vers 8, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, diesem negativen Beispiel, sondern es kommt das Positive, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Ich habe schon gesagt, auch die Mutter weiß, was das Kind braucht, bevor es überhaupt reden kann. Da im kleinen Wagerl drinnen. Die Mutter weiß das genau, was es braucht. Unser himmlischer Vater weiß das auch. Und trotzdem will er, dass wir von ihm lernen, dass wir uns ja auch geistig entwickeln und mit ihm reden. Er sehnt sich nach Kommunikation. Er sehnt sich nach einem Gespräch, nach einem persönlichen Gespräch mit ihm. Wie mein irdischer Vater gestorben ist, da war ich 17 und es war mir eine große Last, dass ich in dem Alter nicht viel geredet habe, mit den Eltern jedenfalls. Und dass ich ihm einiges nicht gesagt habe, was ich ihm dann später gerne gesagt hätte. Aber da war es dann vorbei. Aber zu unserem himmlischen Vater, da können wir immer kommen. Der ist immer auf Empfang gestellt. Zu jedem Zeitpunkt, jeder von uns, jeder kann zu ihm kommen. Wir sind seine Kinder. Ja, und jetzt beginnt Jesus das eigentliche Gebet. Unser Vater im Himmel. Unser, für mich zeigt das, dass das ja, etwas ist, was auch uns verbindet. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Er ist unser Vater, nicht nur meiner. Natürlich auch kann ich sagen, mein Vater. Mein ist ein Teil von unser. Das ist kein Ausschließungsgrund. Unser Vater im Himmel. Im ersten Teil dieses Gebets geht es um die Hinwendung zu ihm. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Im ersten Teil eines Gespräches geht es um Beziehung. Das lernt man auch in einem Business-Gespräch. Zuerst geht es mal um die Beziehung, bevor man dann mit den konkreten Dingen kommt. Auch Jesus geht es hier um Beziehung. Dass wir zuerst einmal diese Beziehung zu ihm aufbauen, den Kontakt herstellen. Wenn ein Radio mit uns reden will, dann müssen wir auch zuerst mal die Beziehung aktivieren. Ja, einschalten, richtigen Sender einstellen, dann funktioniert das. Und dann heißt es hier, dein Wille geschehe. Zuerst also dein Wille geschehe und dann kommen wir mit diversen Bitten und Wünschen. Warum soll ich Gott um etwas bitten, wenn ich ja eigentlich will, dass sowieso sein Wille geschieht? Oft bin ich versucht, und früher war mir das wirklich eine Last, nicht nur etwas zu bitten oder sich etwas wünschen zu ihm, also sozusagen, was ich von ihm will, sondern ihm auch dann gleich gute Tipps geben, wie er denn das umsetzen sollte oder könnte. Ich weiß ja das so gut. Da habe ich lernen müssen, dass er diese meine Tipps nicht unbedingt braucht. Er weiß, was am besten ist für mich. Ich kann schon bitten, was ich will, aber ich kann ihm das Wie überlassen. Ich kann das sogar abgeben, das ist eigentlich eine Befreiung. Weil ich mir gar nicht den Kopf zerbrechen muss über das Wie. Er weiß, wie er meine Bitten oder meine Probleme am besten lösen kann, am nachhaltigsten lösen kann. Dieses kurze Gebet, diese wenigen Worte, dein Wille geschehe, ist ja eigentlich eine Befreiung. Aber dennoch fällt es mir nicht leicht und im Moment überhaupt nicht leicht, das auch wirklich zu bitten. Ist eine Diagnose über unheilbare Krankheit etwas, was ich bitten will, dass das sein Wille ist? Aber ich glaube trotzdem, dennoch, wenn ich darauf vertraue, dass sein Wille mehr sieht als das, was ich sehe, dass er ja, die Zeit in einer anderen Dimension sieht, dass er weiß, wie das Leben verläuft und was vor allem nach dem Leben verläuft, dann kann ich auch das von Herzen bitten, dass sein Wille geschehe. Im Übrigen ist ja das Endziel unseres Daseins nicht eine Gesundheit oder eine ewige Gesundheit. Es ist nicht mal ewig hier auf Erden zu sein. Wir alle haben ein Ablaufdatum. Ein unterschiedliches. Wir kennen es nicht. Es ist nicht so draufgedruckt wie im Geschäft bei den Lebensmitteln. Aber hier auf Erden haben wir ein Ablaufdatum. Und das sollte uns auch den Blick geben auf etwas, was viel wichtiger ist. Was ewigen Bestand hat. Was kein Ablaufdatum hat. Ewig hat kein Ablaufdatum. Und das können wir hier auf dieser Erde vorbereiten, ganz entscheidend. Wir selbst, diesen freien Willen und diese freie Entscheidung hat uns Jesus gegeben. Er will, dass wir das benutzen. dein Wille geschehe. In den folgenden Versen zeigt uns Jesus jetzt, dass wir sehr wohl auch ganz konkret um Dinge bitten dürfen, die uns wichtig sind. Zuerst heißt es mal, unser tägliches Brot gib uns heute. Das tägliche Brot. Heute leben wir im Überfluss. Wir haben jedenfalls vom Essen hier in Österreich mehr als genug. In etwa die Hälfte der Lebensmittel wird vernichtet und weggeschmissen. Das ist das, was man so hört. Ein Teil in der Industrie, ein Teil im Handel und ein Teil zu Hause in den Privathaushalten. Wir haben genug. Und diese Bitte um das tägliche Brot erinnert uns vielleicht an die Zeit, wo die Juden nach dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste gewandert sind und wo sie zuerst mal nichts gehabt haben, außer Verzweiflung. Und Jesus sie dann, oder Gott sie dann versorgt hat mit dem täglichen Brot, mit dem Manna. Und zwar, und das ist eine wunderbare Schule eigentlich, und zwar ganz genau so viel, wie sie gebraucht haben. Okay, man hätte auch mehr nehmen können. Und die mehr genommen haben, weil sie vielleicht nicht das Vertrauen gehabt haben am Morgen, oder dass Gott morgen wieder dasselbe ist, so wie es in unserem Vers hier oft steht, und sie genauso versorgt. Oder vielleicht auch, wenn man sich bereichern wollte, ist ja eine gewisse Versuchung, ja, mehr zu nehmen, als wie wir brauchen. Aber da hat Gott ihnen gezeigt, das ist nicht sein Wille. Und er hat das, was zu viel war, vernichtet. Das ist schimmlig geworden. Er will nicht, dass wir zu viel haben. Er will nicht, dass wir zu wenig haben. Er will, dass wir genau das haben, was wir brauchen. Und um das dürfen wir bitten mit dem täglichen Brot. Und dann sagt er, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, die an uns schuldig geworden sind. Vergib uns unsere Schuld. Vergebung zu erlangen, Vergebung zu erleben, zu spüren und vor allem Vergebung auch geben zu können, vergeben zu können. Das ist, glaube ich, die größte Gnade, die uns widerfahren kann. Wenn Vergebung auch vielleicht nicht bewirkt, dass man alles vergisst, wenn vielleicht auch eine Narbe zurückbleibt, aber dann ist eine Narbe eine geheilte Wunde. Eine Narbe ist keine Wunde mehr. Und so kann Vergebung alle Wunden heilen. Seelische Wunden heilen. Meiner Mutter war es ein großes Bedürfnis in den letzten Wochen und Monaten. Und da hat sie mich extra gebeten, dass ich mal zu ihr fahre nach Größern, dass sie mich um Vergebung bittet für Dinge, die in meiner Pubertät waren. In dieser Zeit. Es war ein Bedürfnis, diese Vergebung auch auszusprechen. Und so bin auch ich dankbar, dass ich vor 1,5 Wochen an ihrem Sterbebett, wenige Stunden vor ihrem Tod, sie übrigens zum ersten Mal in meinem Leben um Vergebung bitten durfte und mit ihr um Vergebung beten durfte. Das ist eine Gnade. Das ist eine riesige Befreiung. Ein kleiner Tipp von mir, wartet nicht unbedingt so lange. Es gibt nicht immer die Garantie, dass es in den letzten Stunden noch die Möglichkeit gibt. Nutzt die Gelegenheit, die dir Gott zeigt, mit Änderung, vergeben zu können. Im Herzen und auch mit Worten. Je früher du das tust, desto früher wirst du davon befreit sein. Ein Nicht-Vergeben ist eine Last, die man mit sich rumträgt, wie einen schweren Rucksack. Den kann man abgeben. Diese Vergebung ist Jesus übrigens so besonders wichtig, dass er deswegen dann auch noch die 2 Verse hinten dran gehängt hat, wo es heißt, Vers 14, Denn wenn ihr dem Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Eine ganz konkrete Belohnung, eine ganz konkrete Zusage, die Jesus hier zusätzlich zu diesem Gebet, zu diesem Vaterunser uns gibt. Und zwar jedem Einzelnen von uns. Ganz egal, was der Grund ist dafür. Er sagt aber auch im letzten Vers, wenn ihr aber dem Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ganz wichtiger Aspekt in diesem Vaterunser. Wir werden es nachher nochmal singen. Und du kannst jedes einzelne Wort ganz bewusst für dich in der Kommunikation mit deinem himmlischen Vater singen. Und dann heißt es weiter, und führe uns nicht in Versuchung. Ist Gott der, der uns versucht? Führt er uns in Versuchung? Jedenfalls leben wir in einer Welt, das können wir drehen und wenden, wie wir wollen, wo es viele Versuchungen gibt. Er macht uns das auch bewusst. In dieser Welt gibt es rundherum viele Versuchungen. Damals gab es noch kein Internet. Heute ist es noch einfacher. Aber Versuchungen hat es immer schon gegeben. Und er macht uns bewusst, dass unser Fleisch grundsätzlich schwach ist. Wenn du von dir aus einer Versuchung erliegst, dann ist das etwas ganz Normales. Das ist auch in Paulus so gegangen. Aber er macht uns bewusst, dass es jemanden gibt, dem man das berichten kann. Den man bitten kann darum, ja, diese Versuchungen möglichst fernzuhalten. Und eine Versuchung, der wir nicht erliegen, das stärkt uns. Ich erinnere mich, wie wir Kinder waren, da hat es am Christbaum immer viele Süßigkeiten gegeben. Ganz viele sind da drauf gehängt. Und wir Kinder haben jeden Tag eine davon nehmen dürfen. In der Früh, zum Mittag oder am Abend haben wir selbst entscheiden dürfen. Eine. Es gibt natürlich beim Christbaum viele Gelegenheiten, wo vielleicht niemand hinschaut, wo man sich vielleicht der zweite nehmen kann. Und bei vielen Kindern, so wie es bei uns war, fällt es auch nicht so sehr auf. Könnte ja der andere gewesen sein. Aber kann ich versichern, die zweite Süßigkeit hat nicht so gut geschmeckt wie die erste. Und es macht einen in gewisser Weise auch ein reines Gewissen, wenn man dieser Versuchung nicht erliegt. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Schule war, keine Ahnung. Vater war wahrscheinlich der Meinung als Zahnarzt, dass man da nicht zu viel Süßigkeiten nehmen soll. Ja? Aber jedenfalls gibt es diese Versuchungen in unserem Leben. Kleine, große. Es liegt an uns, wie wir uns entscheiden. Es wird uns eine gewisse Freiheit gelassen, diese Entscheidungen zu treffen. Und Jesus will nicht, dass wir dann mit einem schlechten Gewissen durchs Leben gehen müssen. Es ist für mich großartig, wie viel wir von Jesus lernen können, in all den Predigten, die wir in den letzten Wochen gehabt haben, auch in denen, die wir noch haben werden. Es ist für mich großartig, wie viel wir aus diesem einfachen Gebet, das wir vielleicht schon so oft gebetet haben, lernen können. Aus jedem einzelnen Wort, aus jedem einzelnen Abschnitt. Wenn wir das nur ganz bewusst aufnehmen und daraus lernen wollen. Jesus führt uns durch unser Leben, durch sein Wort, indem er mit uns redet, darum heißt es Gottes Wort. Er redet mit uns darin. Du kannst es wie sein Reden annehmen, wenn wir es auch heute nicht so akustisch werden. Aber wir können es mit dem Herzen hören. Lasst uns von Jesus lernen. Lasst uns diese Einstellung lernen, die ihm so wichtig war, dass er diese Einleitung mit den Heuchlern gemacht hat. Lasst uns in stille Kämmerlein gehen, aber auch in Gebetsgemeinschaften. Es geht darum, dass du ganz persönlich mit deinem himmlischen Vater redest und kommunizierst. Das hört Jesus. Auch all deine stillen Gebete. Ganz egal, wir brauchen nicht laut reden. Er sieht in unsere Herzen, er weiß, was wir brauchen. Und er freut sich, wenn wir ihm das auch sagen, wenn wir mit ihm reden.